SWR 2 Zeitgenossen mit Michael Kleeberg von den baden-württembergischen Literaturtagen in Böblingen. Wir sitzen im Kulturnetzwerk Blaues Haus. Herr Kleeberg, es ist Buchmessenzeit in Frankfurt. Gastland in diesem Jahr ist ja Frankreich, ein Land, dem Sie sehr eng verbunden sind. Sie haben dort 10 Jahre gelebt. Und wir konnten ja dann bei der Eröffnung Staatspräsident Emmanuel Macron sehen, zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und man konnte den Eindruck gewinnen, die deutsch-französische Achse, sie lebt, sie ist sehr lebendig. Sie haben das sicher auch verfolgt. Welche Gedanken sind Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?
Man hat zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder das Gefühl, dass ein klein bisschen Leben in diese deutsch-französischen Beziehungen reinkommt. Was tatsächlich zu bemerken ist, dass eigentlich seit 20 Jahren zunehmende Desinteresse und auch kulturelle Desinteresse aneinander, was sich niederschlägt in Dingen wie, dass weniger rezipiert wird, dass auch der Schulunterricht abgebaut wird, also der französische Unterricht wird in Deutschland abgebaut, der deutsche Unterricht wird massiv in Frankreich abgebaut. Und man kann hoffen, dass das mit Macron, der wiederum zu den französischen Politikern gehört, die ein Verhältnis zu Deutschland haben, dass da wieder ein bisschen was passiert.
Diese neue Achse jetzt, Macron, Merkel, die könnten es ja vielleicht schaffen, zu werben für diese europäische Idee. Frankreich-Deutschland war ja lange Zeit auch der Garant überhaupt für das Fortbestehen Europas, muss man sagen. Und jetzt haben wir ja die Krise, Griechenland, Schuldenkrise, Flüchtlingsfrage, Euroskepsis in allen Ländern, was von den rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen auch sehr stark immer wieder angeschürt wird. Meinen Sie, die beiden sind vielleicht doch in der Lage, diese Ermüdungserscheinung und auch diese Euroskepsis doch so ein bisschen wieder aufzufrischen?
Na, machen wir uns zunächst mal nichts vor. Frankreich hat im Front National seit über 20 Jahren nicht nur eine euroskeptische und nicht nur eine rechtspopulistische, sondern eine dezidiert faschistoide Partei, die aber mitten in der Gesellschaft steht. Und ich glaube, es gibt immer wieder ein Grundmissverständnis in den Träumen und Zielen zwischen Deutschland und Frankreich auszuräumen. Frankreich hat sich in den 14 Jahren, die ich in dem Land gelebt habe, immer profiliert als Herold der eigenen nationalen Individualität. Die französische Ausnahme, die kulturelle Ausnahme. Die Franzosen haben sich immer quergestellt gegen Vereinheitlichungen. Und das ist in der französischen DNA, glaube ich, extrem fest verankert, dass ein Aufgehen, ein Verlieren all dessen, was le génie français ausmacht, das heißt die französische Besonderheit, ist weder ein Nahziel noch ein Fernziel. Und ich glaube, bei allen gemeinsamen praktischen Interessen besteht dort immer eine gewisse Gefahr des in den essentiellen Zielen aneinander Vorbeiredens.
Sie haben eben Marine Le Pen und den Front National angesprochen. Also wir haben ja nun seit der Bundestagswahl das Phänomen, dass wir eine rechtspopulistische Partei, die AfD, im Bundestag sitzen haben. Und immerhin 13% der Stimmen haben sie erhalten. Interessant fand ich bei der Analyse des Wahlergebnisses, dass es hieß, das ist kein soziales Phänomen, sondern ein kulturelles Phänomen oder Problem, mehr oder weniger. Also den Deutschen geht es im Prinzip im Augenblick sehr gut wirtschaftlich betrachtet. Und es gibt Umfragen, die belegen, Mann und Frau haben keine Angst vor sozialem Abstieg oder dass sie morgen den Job verlieren oder dass sie übermorgen nicht mehr in Urlaub fahren können, sondern sie haben im Prinzip Angst vor Überfremdung, dem Fremden, was eben alles sich durch die Flüchtlingsthematik ausdrückt. Also sozusagen, sie sind nicht im Umgang geschult mit dem Fremden, immer noch nicht, obwohl Deutschland schon so lange ein Einwanderungsland ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
Na, Deutschland ist seit ziemlich langer Zeit ein Einwanderungsland, das sich aber nie dazu bekannt hat. Wir haben ja bis zum heutigen Tag kein Einwanderungsgesetz und auf eine vollkommen lächerliche Art und Weise sind jetzt auch schon in diesen Koalitionsverhandlungen wieder Streits darüber entbrannt, ob man es denn braucht und ob man es nicht braucht und ob man es Zuwanderungs- oder Einwanderungs- oder qualifiziertes, weiß der Teufel was, nennt. Wir hinken in der Anerkennung der Realitäten, diesen Realitäten seit Jahren hinterher. Und was die AfD betrifft, gestehe ich Ihnen, da das Volk nun mal so entschieden hat, sie zu wählen, sind mir diese Leute im Parlament offen gestanden sehr viel lieber als an den Rändern der Gesellschaft.
Aber ich glaube, hier kommt ja auch ein Trend aus der Mitte der Gesellschaft.
Ja, das zeitigt ganz interessante Prozesse, die, denke ich mir, für die Demokratisierung dieses Landes nur gut sind. Ich finde es deshalb gut, dass diese Leute im Parlament sind, weil man sie dort inhaltlich und argumentativ stellen kann. Man sitzt nicht 4 Jahre lang in einem Parlament rum und meckert. Da gibt es Gremienarbeit, da gibt es die Notwendigkeit, sich Kenntnisse zu erwerben und mit diesen Kenntnissen konkret zu arbeiten. Und sollte sich herausstellen, dass diese Fraktion dazu nicht willens und nicht fähig ist, wird die auch ganz, ganz schnell entzaubert und dann wieder verschwunden sein.
Herr Kleeberg, Sie sind ja ein erfahrener Europäer und auch ein erfahrener Weltreisender, aber das Ganze hat ja mal hier im Schwäbischen begonnen, in Böblingen nicht, aber Sie sind in Stuttgart geboren, aber in Böblingen und auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Und Sie haben ja auch Böblingen sozusagen literarisch ein kleines Denkmal gesetzt mit den Böblinger Brezeln. Was verbindet Sie heute mit Böblingen?
Ich glaube, ich kann heute, nachdem ich jetzt eine Woche hier in der Stadt verbracht habe und wahnsinnig viele Gespräche geführt habe, da leichter, zumindest wenn auch keine endgültige Antwort, dann doch zumindest eine Gedankenrichtung geben. Und zwar ist mir das bewusst geworden, gestern habe ich eine alte Schulfreundin besucht, die hier in der Gegend lebt, die ich sage und schreibe seit dem Tag, an dem ich Böblingen verlassen habe, vor 42 Jahren, nicht mehr gesehen hatte. Und wir haben angefangen zu reden, als hätten wir gestern Nachmittag ein Gespräch unterbrochen und würden es am nächsten Tag wieder aufnehmen und haben uns gefragt, wie kommt das? Und sind dann zu dem zumindest vorläufigen Schluss gekommen, dass diese Zeit der Kindheit und beginnenden Jugend, wo man anfängt, sich geistig aus dem Elternhaus abzunabeln, bis zu dem Moment, wo man wirklich draußen ist, also so eine Epoche beginnender Individuation, beginnender Selbstfindung. Die Gruppe, mit der man diese Erfahrungen teilt, dieses erste Mal dies, das erste Mal jenes, das erste Mal Engtanzen, das erste Mal Rauchen, die ersten geistigen Erkenntnisse, dass dort eine Form von Urvertrautheit entsteht, die nicht unbedingt spätere Freundschaften bedingt, die auch vollkommen unterschiedliche Entwicklungen nicht ausschließt. Aber es ist eine Epoche, die vielleicht gerade zwischen, sagen wir mal, dem 13. und dem 18., 20. Lebensjahr liegt. Das heißt, bevor man selbst als Person dann schon wieder so gefestigt ist, dass man alle seine Beziehungen und Kontakte ganz alleine selbst auswählt. Aber diese erste Ursuppe sozialer Kontakte außerhalb des Elternhauses, das schafft eine Vertrautheit und es schafft eine Prägekraft. Na, diese ersten Male. Und das ist mir eben in Böblingen widerfahren und deswegen behält der Ort was Magisches für mich.
Gibt es da noch eine besonders nachhaltige Erfahrung, die Sie hier gemacht haben?
Es gab sehr, sehr viele nachhaltige Erfahrungen. Es gab beispielsweise eine prägende Erfahrung ist gewesen, dass ich eine Form von schmerzhafter Geheimnistuerei durchgezogen habe, die mir überhaupt nicht genutzt hat, nur geschadet hat, aus einer panischen Angst heraus. Vollkommen banale Geschichte. Ich habe irgendwann mit 13 gemerkt, dass ich fürchterlich kurzsichtig bin. Das waren die 70er Jahre, es war die Zeit der Kassengestelle. Ich hatte damals schon ein freches Maul und habe Mädchen beispielsweise, die ich ärgern wollte, als Brillenschlangen bezeichnet. Und nun habe ich festgestellt, dass ich selbst eine Potenzielle bin. Und das erschien meiner Eitelkeit derartig unerträglich, dass ich über 4 Jahre lang es jedermann verschwiegen habe. Und ich wäre gerne erlöst worden draus. Aber weder meine Lehrer, noch meine Freunde, noch meine Eltern haben es kapiert. Und das hat die Konsequenzen gehabt, dass wir beispielsweise bei den Skiferien mit der Schule, bin ich dann irgendwie mit meinen Skiern einen steilen Hang runtergebrettert und habe statt der Schneise, die die Piste in den Wald zog, eigentlich nur eine dunkle Wand vor mir gesehen.
Das ist aber mutig.
Ich habe Fechtsport betrieben in Deutschland, ohne Brille, durch die Fechtmaske, natürlich nicht viel gesehen. Ich musste 3 Jahre lang als entsetzlicher Streber gelten, weil mir nichts anderes übrig blieb, als mich in die erste Reihe zu setzen, um überhaupt irgendetwas von der Tafel lesen zu können. Aber ich habe es nicht über mich gebracht, sozusagen diesen Fundus von Eitelkeit, der mir irgendwie übrig geblieben war, auch noch dran zu geben, den ich dann zum Optiker gegangen wäre. Als ich dann nach dem Umzug und als ich einen Freund getroffen hatte, der John Lennon Brillen trug und mir deutlich machte, dass man eine Brille als Stilaccessoire benutzen kann, um sich zu unterscheiden, zum Optiker gegangen bin, das erste Mal sagt der junge Mann, dass sie nie überfahren worden sind. Das grenzt an ein Wunder.
Also da war die Brille, heute würde man sagen, hip, und Sie haben sie dann für sich entdecken können. Sie sind dann mit 16 umgezogen nach Hamburg, in die große, weite Welt, denkt man an die Hansestadt. Aber man kann auch sagen, in die kleine, enge Welt, denkt man an diese sehr geschlossene Hamburger Gesellschaft, die ja auch so ein bisschen was Spießiges hat. Das thematisieren Sie ja auch im Karlmann und in den Vaterjahren in Ihren Roman. Wie war denn das Ankommen in Hamburg? Waren Sie da so dann der schwäbische Provinzler oder hatten Sie da gleich ein Stigma?
Ja, natürlich. Ich war der schwäbische Provinzler, das fasst es. Ich wurde gemustert, wo meine Hemden herkamen, wo meine Hosen herkamen, und es wurde mir klar gemacht, dass wenn ich irgendwelche Freunde finden wollte, ich zunächst mal ein akzentfreies Hochdeutsch sprechen musste. Und wenn man dann so irgendwo hinkommt, dann versucht man natürlich auch, sich zu adaptieren und alles zu tun, was von einem verlangt wird, und Freunde zu finden und sich irgendwie in diese Sache reinzufinden. Und ich habe dann natürlich doch durchaus, und das ist mir im Endeffekt wiederum sehr zugute gekommen, ich habe schon einen sozialen Minderwertigkeitskomplex dort entwickelt. Ah, das waren großbürgerliche Häuser, und ich hatte irgendwie den Ehrgeiz, was aus meinem Leben zu machen und was zu werden. Und bei dem Gros meiner neuen Bekannten und Freunde hatte das bereits die Vätergeneration erledigt. Deswegen sage ich Erbengeneration. Dort drin zu sein und mir meinen Platz dort zu schaffen, hat mir auch eine innere Dynamik verliehen, die mich dann im Endeffekt nach dann doch relativ wenigen Jahren auch wieder aus dieser Gesellschaft und dieser Stadt rausgetrieben hat.
Wobei ich sagen muss, Sie haben ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch ein sehr schönes Erbe von Ihren Eltern mitbekommen. Also Ihre Mutter hat Ihnen, glaube ich, immer Geschichten vorgelesen und Ihr Vater ist immer mit Ihnen ins Kino gegangen. Da denke ich mal, es sind ja auch wesentliche Anreize entstanden, sich anders zu beschäftigen.
Ja, das sind Sachen, deren Wert und deren Besonderheit habe ich tatsächlich, glaube ich, erst verstanden, als ich selber Vater geworden bin. Da ist mir dann aufgefallen, dass meine Eltern mir tatsächlich was anderes als Geld gegeben haben. Als ich 16, 17 war, hat mich gestört, dass ich nicht so viel Geld hatte, und ich habe das bittererweise natürlich meinen Eltern vorgeworfen. Aber was mir dann tatsächlich hinterher klar geworden ist, dass da dann doch wohl einiges an Erbe, auch wenn meine Eltern irgendwie natürlich mit dem Entschluss, dass ich Schriftsteller werden wollte, überhaupt nicht einverstanden waren, wollten, dass ich was Anständiges mache. Aber beispielsweise die Tatsache, dass meine Mutter mir schon, als ich 6, 7 Jahre alt war, hier Goethe und Schiller und Uhland und Fontane-Balladen vorgelesen hat, als ich 7 Jahre alt war, das auf der einen Seite hat sich dann irgendwann als Fundus erwiesen. Und auf der anderen Seite, mein Vater ist nicht nur mit mir ins Kino gegangen, mein Vater ist der eigentliche Geschichtenerzähler in unserer Familie gewesen. Ich bin verglichen mit meinem Vater ein absolut fantasieloses Wesen. Und das ist keine Koketterie. Ich bin eher der Typus, wie Thomas Mann sagte, ich erfinde nicht, ich finde. Aber mein Vater war also tatsächlich jemand, der, als ich klein war, wir sind aus dem Haus gegangen, sonntagmorgens vor dem Mittagessen, und ich habe gesagt, erzähl mir eine Geschichte. Und dann ging es los. Und das waren Geschichten, die sich, das ist mir dann später klar geworden, die speisten sich natürlich auch aus Erfahrungen, aus Selbstgelesenem, aus Filmen, aus allem Möglichen. Aber er hatte eine blühende Fantasie und konnte wirklich Geschichten aus dem Stegreif erzählen. Und ich habe erst spät versucht, es ihm mal gleich zu tun, weil das wirklich Schöne war. Irgendwann, als ich dann angefangen habe, in die Pubertät zu kommen, hat das mit dem Geschichtenerzählen natürlich aufgehört. Und ziemlich genau 40 Jahre später, als ich dann eine kleine Tochter hatte, hat er als Opa wieder ansatzlos angefangen, ihr Geschichten zu erzählen.
Das ist natürlich genial. Aber ich denke, das ist auch der springende Punkt, dass man diese Geschichten dann hört im Kleinkindalter und da bewahren sie sich dann im Herzen und auch im Kopf ganz anders auf, als wenn man sie später dann als Erwachsener hört. Und deswegen hinterlassen sie dann auch so eine magische Spur, würde ich so sagen. Hamburg, also da sind Sie angekommen, da waren Sie quasi der Jugendliche, der sich auch verorten und finden muss. Auch, denke ich mal, so die ersten Mädchengeschichten bahnen sich da an. Und
also eins, zwei, wenn auch sehr harmlose Mädchengeschichten haben sich natürlich auch schon in Böblingen angebahnt. Aber es wurde dann ernster, als ich in Hamburg war.
Sie haben schon gesagt, Sie waren so ein bisschen der Außenseiter, aber Sie haben sich nie abschrecken lassen, Sie sind in Hamburg geblieben und haben dort auch studiert, Politologie, neuere Geschichte und auch noch visuelle Kommunikation. Und während des Studiums haben Sie gejobbt als Krankenpfleger. Sie waren Schauermann im Hamburger Hafen. Was macht ein Schauermann? Der ist ein Mädchen für alles, ne?
Ja, das ist, es gab in der Admiralitätsstraße in Hamburg das sogenannte Hafenarbeitsamt. Ein Ort, wo die unstetig Beschäftigten, das heißt der Bodensatz der ungelernten Hafenarbeiter, die keinerlei Ausbildung hatten, jeden Morgen um 5.45 Uhr sein mussten. Und dann wurde die Tagesarbeit des Schiffe-Entladens und Beladens, das waren damals noch keine Containerschiffe zum großen Teil, sondern noch Stückgutfrachter oder tatsächlich irgendwie einfach Kohlekähne und so weiter, wurde die Arbeit verteilt. Das heißt, da stand auf einer Tribüne ein Mann, der sagte, wir haben hier einen Stückgutfrachter, was weiß ich, aus Venezuela mit Bananen, dafür brauchen wir 12 Mann. Und er hatte dann die Kärtchen, die musste man, sein Arbeitskärtchen, das musste man morgens bei der Ankunft vor 5.45 Uhr, danach wurde nichts mehr akzeptiert, da reinwerfen. Und dann wurde man gerufen, Kleeberg, Kai Nummer 12, Schuppen so und so viel, da fahrt ihr rüber. Und das war dann, nachdem die Verteilung gemacht war, begann um 6.30 Uhr die Arbeit, war irgendwie um 14 Uhr zu Ende und man war tot, aber hatte eben zu 30 oder 40 Leuten so einen 4.000-Tonnen-Frachter ausgeräumt. Und die Leute, die man dabei kennengelernt hat, es war wirklich die unterste Schicht ungelernter Arbeiter. Ich habe über einen dann in meinem ersten Kurzgeschichtenband geschrieben. Die hörten um 14 Uhr auf, holten sich ihre Heuer ab, ihr Geld, und gingen dann meistens hoch nach St. Pauli und hatten es im Moment des Einschlafens auch wieder versoffen und standen dann aber trotzdem am nächsten Morgen wieder da. Also das war dann eine andere Seite von Hamburg, die ich kennengelernt habe. Und ich habe dann noch einen weiteren solchen Job gemacht. Das war eine der schönsten und befriedigendsten Arbeiten, die ich außerhalb des Schreibens jemals machen durfte, die aber auch indirekt damit zu tun hatte. Auch ein Ort, den es nicht mehr gibt. Es gab direkt am Anfang von St. Pauli, am Beginn der Reeperbahn, gab es das legendäre Hafenkrankenhaus. Also eigentlich ein vollkommen normales Krankenhaus, aber natürlich mit einer Notaufnahme, die sozusagen die vor allem abends die gestrandete Fauna St. Paulis angespült hat. Und dort habe ich 6 Monate als Pflegehelfer gearbeitet. Und es war wunderbar, weil Arbeit in einem Krankenhaus hat irgendwie was Besonderes.
Sind das so rückblickend nur Episoden, von denen Sie gerne mal berichten? Oder hat das auch noch eine nachhaltige Wirkung? Also haben Sie da noch was für sich mitgenommen?
Das hat natürlich eine nachhaltige Wirkung, weil ich meine, als Episode erzählt, hört sich das witzig an. Aber es war schon der Beginn einer Bemühung. Ich habe ja auch schon damals als 1-22-Jähriger immer im Hinterkopf gehabt, dass eigentlich die Welterfahrung und die damit einhergehende Selbsterfahrung dann schon irgendwann mal einfließen sollte in das, was ich schreiben wollte. Und das war eben der Beginn davon zu sehen, dass der Horizont von Realität, von tatsächlichem Menschenleben möglichst breit ist. möglichst breit gestreut. Also nicht nur die Universität und nicht nur die gutbürgerliche Ecke, sondern tatsächlich der Versuch, möglichst viel Lebensrealität durch mich durchfließen zu lassen. Und das ist mir geblieben.
Diese Lebensrealität haben Sie wirklich sehr intensiv genossen, wenn man da mal zurückschaut auf die 80er Jahre. Sie waren journalistisch tätig, haben über die Kino- und Filmwelt berichtet. Sie waren in der Marktforschung und irgendwann haben sich gedacht, nee, das ist doch auch alles noch nicht. Und es gibt diese Episode, dieses Erzählen, dass Sie mit 250 Mark in der Tasche sich auf den Weg nach Rom gemacht haben, da bei einem Priester untergekommen sind. Und dann erlebt man Sie wieder, dass Sie in Amsterdam sitzen, über einem Coffeeshop. Also waren Sie so ein ganz Wilder in diesen 80er Jahren?
Ja, irgendwie muss ich schon ein bisschen wild gewesen sein, weil wenn ich überlege, was ich damals so dann irgendwie einfach versucht habe und gemacht habe, sehe ich ja dann heute aus der Elternperspektive. Mir würden kalte Schauer den Rücken runterlaufen. Aus meiner Sicht hatte das alles natürlich eine vollkommen klare Konsequenz und folgte auch auf mäandernden Wegen dann doch einem ziemlich klaren Ziel. Und dieses klare Ziel hieß, irgendwie schreiben zu lernen. Das war sozusagen der Generalbass bei allen Dingen, die ich getan habe. Und der Versuch, das, was einem ohnehin passierte, als Heranwachsender irgendwie eine Form zu geben. Aber genau das Herausbrechen von Dingen aus dieser fließenden Zeit, die Konkretion, der Versuch, dem Ganzen eine Form zu geben, es in Bernstein zu gießen, es haltbar zu machen und es dadurch natürlich auch zu verstehen und es aus diesem Fluss der Zeit rauszunehmen, das war eine Form des Lebens, ich will gar nicht sagen der Tätigkeit, habe ich gesagt, das will ich eigentlich mein ganzes Leben lang machen.
SWR 2 Zeitgenossen mit Michael Kleeberg, dem Romancier, Autor und Übersetzer von den baden-württembergischen Literaturtagen in Böblingen aus dem Kulturnetzwerk Blaues Haus. Herr Kleeberg, Sie sind ja nach Paris gegangen 1986, haben aber dort erstmal in einer Werbeagentur gearbeitet, 3 Tage in der Woche und dann 3 Tage haben Sie sich dem Schreiben gewidmet, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Ist ja auch verständlich, dass man sich so eine Sicherheitsleine baut im Prinzip, wenn man dieses Risiko der Schriftstellerei eingeht. Ich raff es jetzt mal, 1993 ist dann Ihr erster Roman erschienen, Proteus, der Pilger. Und er hat eine wunderbare Idee, also der Protagonist Hagen bildet sich ein Gott zu sein und seine Eltern nähren auch diesen Gedanken, indem sie einen Ahnenforscher engagieren, der den Stammbaum mal zurückverfolgen soll und der geht dann tatsächlich also bis Siegfried und Odin und ich noch weiß nicht wohin. Also diesem Roman liegt eine historische Vorlage zugrunde und zwar von Christoph Maria Wieland, Peregrinus Proteus. Und da heißt es in der Einleitung, es geht um eine Unterredung zwischen 2 Geistern, die die Menschenkunde und die Menschenliebe fördern wollen. Geht es Ihnen darum auch in Ihrem Proteus?
Nicht wirklich. Das Tolle und Interessante daran war, dass ich eben tatsächlich diese Idee hatte, ursprünglich einen Roman über jemanden zu schreiben, der zugleich ein Held und ein Heiliger werden will. Und wollte ihn irgendwie in seiner Hybris gerne in dieser deutschen Pseudomythologie verankern, in seiner Selbstüberschätzung. Und irgendwann per Zufall kam ich auf das damals nur in der DDR verlegte wunderbare Werk von Wieland, das seinerseits sozusagen die Adaption eines römischen Klassikers war. Das heißt, es sind sozusagen hinter meinem Buch Spiegelungen und Vorberichte, die über die deutsche Klassik zurückgehen bis in die römische Klassik. Denn Wieland hat wiederum ein Buch des römischen Dichters Lucian eigentlich schon satirisiert. Es ist eigentlich eine Satire und dann hatte ich sozusagen ein Muster oder einen Rahmen. Und das ist natürlich für jemanden, der seinen ersten Roman schreibt, ungeheuer hilfreich. Das heißt, ich hatte sozusagen einen historischen und in gewisser Hinsicht auch schon literarischen Rahmen, in den ich mich einbetten konnte. Und es hat der Geschichte natürlich gut getan, diesen Echoraum zu haben, diese Tiefe.
Proteus ist in der Pariser Zeit entstanden, muss man sagen, und es ist ein Entwicklungsroman, es ist aber auch eine sehr intensive Milieu- und Mentalitätsstudie der 70er Jahre. Stand dahinter jetzt auch so eine ganz bewusste Entscheidung, eine bestimmte Art von Literatur anzugehen? Sie haben irgendwann mal gesagt, es war auch für Sie wichtig, Lebenstotalität abbilden zu wollen.
Ja, ich weiß nicht, wer sich noch sozusagen an den Geist der deutschen Literatur in den 80er Jahren erinnern kann. Das war, um es mal auf einen Nenner zu bringen, alles etwas trocken. Um nicht zu sagen extrem trocken. Und farbiges Erzählen und überhaupt Erzählen kam eigentlich damals gerade frisch aus Lateinamerika. García Márquez war damals gerade. Und die deutschen Leser haben danach gelächzt, nachdem ja das Erzählen irgendwie von sehr vielen namhaften deutschen Autoren der 60er und 70er für tot und obsolet erklärt worden war. Und es um Literatur der Arbeitswelt und um die Literatur ist tot und um die Politisierung der Massen ging und um, ich weiß der Himmel was, aber ich dürstete, und das hat wiederum was mit dieser Lebenstotalität zu tun, danach auf eine neue Art und Weise wieder zu erzählen. Und zwar durchaus auch saftig zu erzählen. Das war also sozusagen wirklich mein Ansinnen, dass irgendwie das Erzählen über Menschen und auch durchaus die Mischung von dramatischem, tragischem und eben auch komischem und humoristischem Erzählen. Das war das, was ich versuchen wollte.
1998 kommt dann ein ganz anderer Roman, Ein Garten im Norden, und der wird ja dann hymnisch gefeiert, und das ist dann ihr großer Durchbruch. Die Literaturkritik überschlägt sich geradezu und nennt ihn staatsbürgerliche Wegweisung für die Berliner Republik, so beschreibt es ein Kritiker. Es ist ein sehr komplexer Roman auf verschiedenen Erzählebenen. Auf jeden Fall auf einer reflektieren Sie, was wäre denn, wenn man die Geschichte nochmal neu schreiben könnte, was wäre denn dann, wie sehe denn dann das Jahr 1933 aus? Wie sind Sie denn auf diesen Plot gekommen?
Also diesen Roman, der nach wie vor mir einer meiner allerliebsten ist, das ist sozusagen das große Geschenk, was 14 Jahre Frankreich mir gemacht haben. Das ist ein Roman, der wäre ohne diese Jahre, ohne diese Erfahrungen, hätte der gar nicht entstehen können. Und der Kern war folgender. Ich wurde von Freunden eingeladen, einen Sonntagnachmittag in einen Park mitzukommen, der am Rande von Paris liegt, nämlich den sogenannten Jardin Albert Kahn. Mit dem hat es Folgendes auf sich. Dieser Albert Kahn war ein jüdisch-elsässischer Bankier und Mäzen des frühen 20. Jahrhunderts, der sein ganzes Geld in den Bau dieses wunderbaren Parks gesteckt hat, der also sozusagen ein Ort der Versöhnung, der Exterritorialität sein sollte. Er hat Stipendien initiiert, mit denen junge Leute, nicht nur Akademiker, aber auch eine Reise um die Welt finanziert wurde, damit sie die Welt kennenlernen, wie sie ist. Er hat die sogenannten Archive des Planeten gemacht, das heißt eine heute nach wie vor zugängliche, unvergleichliche Sammlung von Filmen und Dias über den Zustand der Welt an der Wende des zum 20. Jahrhundert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, wow, ist das hier wunderschön, weil der Park ist einfach wunderschön. Der besteht aus einem japanischen Garten, einem Obstgarten, einem nachgebauten Vogesental und so. Ich habe gesagt, das ist so wahnsinnig schön hier. Warum kann sowas nicht, so ein Ort der wirklichen Schönheit, der Ästhetik und dann natürlich noch der völkerverbindenden intellektuellen Aktivitäten, warum steht sowas nicht in Berlin? Und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, wenn es in Berlin gestanden hätte, dann wäre es heute nicht mehr da. Weil jüdischer Bankier, 1933 wären die Nazis gekommen und hätten ihn, weiß der Himmel wohin, gebracht. Wenn der Park und die sonstigen Dinge 1933 überlebt hätten, dann wären 1944 die Bomber gekommen, der Alliierten, und hätten das Ding dem Erdboden gleich gemacht. Und wenn irgendetwas davon noch übrig geblieben wäre, dann wären 1945 die Russen gekommen und hätten es endgültig kaputt gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, scheiße, was hätte denn anders laufen müssen in der Geschichte, damit eine Chance besteht, dass dieser Park, wäre er in Berlin gewesen, noch existieren könnte. Und da habe ich mir gesagt, ja, das hätte anders laufen müssen, die Leute hätten anders sein müssen. Und so hat sich dann plötzlich diese Gegenutopie entwickelt, die versucht, nebenbei eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts zu schreiben.
Sie lassen ja viele Leute anders sein, also Heidegger spaziert durch diesen Roman etwas anders als gewohnt und auch Wagner. Und Was sagt das über Ihren Zugang zur Geschichte aus? Also Sie sind ja dieser Verlockung einer, also ich fand das mal sehr schön, Juma Mangold hat das mal so ausgedrückt, einer Geschichtsbewirtschaftung zu entkommen, also dieser Trivialisierung, indem man eben irgendwelche Schrecken beschwört und damit auch sich dieser moralischen Reflexion auch entzieht. Das fällt dann ja praktisch flach. Also Sie, welchen Zugang haben Sie zur Geschichte, weil Sie sich ja auch die Freiheit nehmen, diesen schmalen Grat zwischen Fiktion und Fakten auch irgendwie zu beschreiten und auszuloten?
Ich denke mir, aufgrund dieser langen Jahre im Ausland und gerade in diesen 14 Jahren in Frankreich habe ich ja nun nicht in einer deutschen Community gelebt, sondern ich habe nur unter Franzosen gelebt. Und man bekommt sozusagen dann im Laufe der Zeit sowas, was ich einen interdisziplinären Blick nennen würde. Das heißt, man sieht, Geschichte hat mich immer interessiert, aber man sieht nun Geschichte tatsächlich plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel und sieht, dass also dieselbe Geschichte plötzlich eine vollkommen andere Geschichte ist. Persönliches Beispiel, meine französische Freundin, deren Großmutter und Mutter haben dort auf dem Land zwischen 1940 und 1944 gelebt als junge Leute bzw. Kinder und haben diese deutsche Besatzung da mitgemacht. Und während ich als Kind immer gehört hatte, ja, Opa hat uns, während er in Frankreich stationiert war, immer so schöne Sachen geschickt, die konnte man dort kriegen und das war eigentlich alles ganz schön, habe ich nun sozusagen diese Geschichte gehört von der Seite der Leute, die nichts zu beißen hatten, denen die Kartoffeläcker leer requiriert wurden und die dann im Zweifelsfall noch bei irgendwelchen Vergeltungsaktionen wurden die Kinder aus dem Dorf genommen und vorne auf die deutschen Wehrmachts-LKWs gebunden, damit sozusagen die Partisanen nicht mehr auf den LKW schießen, wenn da die 11-jährigen Franzosen dran gebunden sind. Also man lernt plötzlich Geschichte, wenn man in mehreren Ländern gelebt hat, plötzlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennen, kommt so ein stereoskopischen Blick da drauf und das macht einen irgendwie freier in der Bewertung dieser ganzen Dinge.
Ein Garten im Norden war schon kein risikofreies Erzählen, würde ich mal sagen, aber auch dann der nächste große Roman, Karlmann, war es mit Sicherheit auch erst recht nicht. Ich finde es sehr mutig, sich an ein solches Thema zu wagen. Also so ein ganz normaler Mittelstandsmann, eine Jedermann-Saga, so wurde es ja hinterher gefeiert. Sie schildern den Geschäftsführer eines Autohauses, der 1985 heiratet und dann schildern sich die nächsten Jahre so etappenweise, bis praktisch schon diese Ehe wieder zerbricht. Das ist so das absolute Mittelmaß, was Sie beschreiben und eigentlich ist das ja ein Risiko, weil man eigentlich damit rechnen muss, dass keiner so etwas liest. Das ist so etwas Banales zum Teil, wenn Sie da den Autohof beschreiben mit der Gulaschkanone, die es dort gibt und so. Also diese Alltäglichkeit, die wir ja alle kennen. Wieso haben Sie sich an dieses Experiment gewagt?
Na, weil es da natürlich nun wirklich drauf ankommt, auf das Wie. Und weil ich an irgendeinem Punkt angekommen war, auch meiner eigenen Entwicklung, wo ich das Wie, das heißt die Frage, wie kann man neue Arten des Erzählens im 21. Jahrhundert entwickeln, nun wirklich mal konsequent durchführen wollte. Weil es ist ja nun so, man begnügt sich ja nun nicht sein ganzes Leben lang, irgendwie die Dinge zu machen, die irgendwann schon mal gemacht worden sind und auch gut gemacht worden sind. Es wird ja auf die Dauer langweilig. Also es ist schon irgendwie der Ehrgeiz, auch Neuland zu beschreiten. Und in dem Falle habe ich thematisch insofern Neuland beschritten, als dieser Alltag von nicht intellektuellen Menschen ein weißer Fleck in der deutschen Literaturlandkarte ist. Ich war schon ein bisschen inspiriert von diesen Rabbit-Romanen von John Updike, aber ich wollte einfach noch einen Schritt weitergehen. Und gerade wenn ich solche Dinge beschreibe wie stinknormaler Arbeitstag oder sowas, gerade dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das so in Worte fassen, dass es bei all seiner Durchschnittlichkeit Funken schlägt und gerne gelesen wird. Und das war die Herausforderung bei diesem Buch.
Es ist schon wirklich genial, auch wenn Sie so beschreiben, wie dieser Karlmann, also Charlie Renn, der Autohändler ist, seine Kunden scannt praktisch. Da kommt das Pärchen rein, wollen die jetzt den Opel Mazda oder den Corsa kaufen und welche Beziehungen finden das statt oder äußern sich dann einfach allein durch diesen Autoverkauf oder diesen Wunsch, vielleicht sich mal ein Auto anschauen zu wollen. Also das ist sehr genial, ist auch sehr gelobt worden, auch als witzig und tabulos natürlich. Es geht natürlich auch um sehr erotische Szenen in diesem Buch. Ich würde gerne noch mal fragen, Sie haben gesagt, Sie haben Bezugspunkte gehabt. Inwieweit spielen dann auch Ihre Erfahrungen als Übersetzer eine Rolle? Denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie leben in Frankreich, Sie sprechen Französisch wie Ihre Muttersprache und haben Proust übersetzt und noch viele andere auch. Also inwiefern spielt das auch in das Machen eines Romans hinein?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Bücher und Bücher, was das Übersetzen angeht. Und es gibt durchaus Bücher, aus denen lernt man jetzt nichts dazu fürs eigene Tun. Aber, wo Sie gerade Proust erwähnen, das ist sozusagen so eine Erfahrung gewesen. Plötzlich ist man sozusagen in der Küche des Genies und sieht, mit welchen Töpfen und mit welchen Ingredienzen dort hantiert wird. Und da lernt man zu kochen. Das und zwar nicht nur mit Wasser, sondern wirklich mit aller Raffinesse. Das insofern war mir diese 2 Jahre andauernde Beschäftigung, um lausige 300 Seiten Proust oder 400 zu übersetzen, das war nochmal so eine späte und willkommene Lehrzeit. Ab dem Moment, also ich bin danach erstmal in eine Krise gefallen, weil wenn man sich so intensiv mit Proust beschäftigt, kommt man irgendwie auf den Gedanken, dass es eigentlich nach mit Proust sozusagen der Mount Everest-Gipfel erreicht sei und dass es darüber hinaus nicht mehr geht und frustrierenderweise kann man es auch selber nicht besser machen. Man kann es nur schlechter machen. Und dann, um mich daran zu erinnern, dass die Welt seit dem Tod von Proust weitergegangen ist, auch die literarische, habe ich mir eben so eine Kur moderner amerikanischer Literatur, eine Rosskur moderner amerikanischer Literatur verordnet, um zu gucken, also das Rad hat sich weiter gedreht und über diese Beschäftigung mit amerikanischer Literatur bin ich dann auf Updike gekommen und auf den Gedanken, dass man eben auch, und das war ja auch das Gegenprogramm zu Proust, dass man auch mit banalen Menschen wunderbare Literatur machen kann.
Können Sie uns noch sagen, als Übersetzer, wie kreativ, wie eigenständig darf die Übersetzung sein gegenüber dem Original? Wie viel Freiheit darf man sich dort nehmen? Ich bin noch mit Dostojewskis Schuld und Sühne groß geworden und hinterher hieß dann derselbe Roman Verbrechen und Strafe. Das ist ja ein eklatanter Unterschied und da hat man das Gefühl, man liest diesen Roman nochmal ganz neu. Und es ist schon auch für einen selbst dann doch irgendwie rätselhaft, dass solche großen Unterschiede zustande kommen können.
Und es kann extrem unbefriedigend sein. Wenn Sie eine Übersetzung von so einem Klassiker irgendwann mal gelesen haben, dann ist und bleibt das eigentlich Ihre Lesart. Und in den letzten Jahren passiert es immer öfter, dass es Neuübersetzungen gibt. Mir ist das auch passiert, dass eines meiner, auch ein russisches Buch, Der Meister und Margarita, was ich über alles liebe, Bulgakov. Vor 2 Jahren gab es eine neue Übersetzung und die ist ganz anders als das Original. Und sie hat mich zutiefst frustriert und geärgert, weil ich mir gedacht habe, nein, hier ist das nicht so, hier macht er was anderes und hier sagt er was anderes und das hat mich zu Tode geärgert und das hat mich, hinterher hat mir das nochmal ein sehr ambivalentes Verhältnis gegeben gegenüber meiner eigenen Proust-Übersetzung, weil ich mich nämlich gefragt habe, wem habe ich eigentlich mit dieser Neuübersetzung wirklich einen Gefallen getan?
Kommen wir mal kurz zu Ihren Romanen. 2010 ist das amerikanische Hospital erschienen. Das ist jetzt wieder ganz anders, so ein kleines Kammerstückchen, ein sehr dichtes Erzählen, auch ein ganz anderer Ton. Im Grunde geht es in diesem Roman um diesen Machbarkeitswahn der Medizin auch. Dann 2014 die Fortsetzung vom Karlmann mit den Vaterjahren und aktuell arbeiten Sie ja an einem Buch, da geht es auch um die Ost-West-Beziehung und damit möchte ich zu Michael Kleeberg, dem Chronisten kommen, den Essayisten, auch dem wachen Beobachter und Begleiter unserer Zeit. Sie sind ja in den letzten 10 Jahren auch sehr intensiv im Nahen Osten unterwegs gewesen, haben alle Länder dort bereist und es gibt auch ein libanesisches Reisetagebuch, Das Tier, das weint. Sie haben sich, wie gesagt, immer auch aktuell eingemischt mit Essays, worin Sie reflektieren über das Verhältnis zum Islam, zu dem politischen Islam. Haben wir da Versäumnisse begangen?
Also wenn wir Versäumnisse begangen haben, dann haben die schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen. Also wenn man das ganze Problem von der Seite sehen will, die ja durchaus eine Facette ist, nämlich zu sagen, was ist der Anteil, der Schuldanteil der westlichen Welt an der traurigen Entwicklung der Länder des Nahen Ostens und der existierenden Extremisierung von Teilen davon, dann kann man natürlich wirklich im frühen 19. Jahrhundert und in der Epoche des Imperialismus anfangen und dann natürlich ganz besonders in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gehen, wo die Engländer und die Franzosen sich diese ganze Region nach Gusto gegeneinander verteilt haben. Alles, was man ausbeuten konnte, ist ausgebeutet worden. Jedes miserable Regime ist unterstützt worden. Jede Bestrebung nach Freiheit ist niedergeschlagen worden. Es gab in der gesamten Nachkriegszeit in den arabischen Ländern starke Modernisierungsbestrebungen, die politisch in die Richtung des sogenannten panarabischen Sozialismus gingen. Nasser als federführender Charakter. Das hat selbstverständlich den USA zuallererst mal nicht gefallen, dass dort irgendwie eine weitere sozialistische Hochburg hätte entstehen können. Diese ganzen Versuche sind zum Scheitern gebracht worden. Dann sind Diktatoren wie Saddam Hussein hochgepäppelt worden. Und irgendwann ist währenddessen, um es ganz kurz und banal zu sagen, in vielen Teilen dieser Region der Islam, der lange überhaupt keine politische und auch keine große gesellschaftliche Rolle gespielt hat, als die letzte Bastion gegen eine Totalverarschung durch den Westen wahrgenommen worden. Und auch damit ist natürlich gespielt worden. Gut, ich will trotzdem nicht sagen, es ist alles unsere Schuld und wir ernten jetzt nur, was wir gesät haben, denn so ist es natürlich auch nicht. Die Region an sich hat ihrerseits viele fürchterliche Despoten hervorgebracht und die Gruppierungen, die nun angefangen haben, vor allem den sunnitischen Islam zu missbrauchen als Aktionskader, die tragen natürlich die Verantwortung und der Teil der Muslime, die sich nicht wirklich dagegen verwahren, tragen auch eine Verantwortung und die Religion an sich, das heißt der Koran, trägt insofern auch einen Anteil von Verantwortung. Die letzten erlaubten Koraninterpretationen stammen aus dem 12. Jahrhundert und da man es nicht modern interpretieren kann, kann man alles Mögliche hinauslesen aus einem Text, der 1400 Jahre alt ist und zum Teil sehr kryptisch geschrieben ist. Das sind Probleme und das sind natürlich zunächst mal Probleme der muslimischen Welt, wo ja auch der allergrößte Teil gerne in demokratischen und klaren Verhältnissen leben würde und religiös sein, aber das Religiöse nicht mit dem Politischen verwechseln.
Also das sind verschiedene Problemstränge, die Sie jetzt gerade so skizziert haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gehen wir mit der Situation um? Was können wir tun? Und da haben Sie sich für einen wehrhaften Humanismus ausgesprochen. Was meinen Sie damit konkret?
Was ich damit meine, ist einfach, und das wird ja, weiß Gott, auch oft genug besprochen, wir haben eine Verfassung, wir haben Gesetze, wir haben ein Grundgesetz, danach muss nur gehandelt werden. Danach müssen aber sozusagen die Politiker handeln und die Juristen, das heißt und die Gerichte und die Ausführungsorgane. Und wenn das nicht konsequent gemacht wird, dann haben wir natürlich die Schwierigkeit und wir schaffen uns zusätzliche Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten einer Politik sind, die sich abstellen ließen. Also beispielsweise das Gros der muslimischen Geistigkeit in Deutschland aus türkischen Staatsangestellten besteht, dass in deutschen Moscheen zu einem großen Prozentsatz auf Türkisch gepredigt wird, ist eine Sache, die eigentlich gar keinen tieferen Grund hatte, dass diese Leute nicht hierzulande ausgebildet werden. Seit in der Türkei das politische System sich mehr und mehr von Demokratie entfernt, hat man ja auch festgestellt, dass sie tatsächlich zum Teil auch geheimdienstliche oder propagandistische Aufgaben wahrnehmen. Und es braucht einfach nicht so wahnsinnig viel Überlegung, um zu sagen, das kann eigentlich mit unserer Demokratie nicht vereinbar sein. Also regeln wir das. Und wenn wir diese Dinge regeln, dann trocknen wir nicht nur sozusagen Problemfelder auf Seiten der Muslime aus, sondern wir nehmen natürlich auch den Leuten, die jetzt irgendwie versuchen, Muslime gegen Deutsche auszuspielen, den Wind aus den Segeln.
Und das ist ja eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Und ich möchte noch mit einem Zitat enden. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen, so heißt es in Goethes westöstlichem Divan. Das ist, glaube ich, eines Ihrer Lieblingsbücher. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Kleeberg.
Vielen Dank.